Hast du schon mal von Activity-Based Working gehört? In einer sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt bietet dieses Konzept nämlich eine flexible und auch effiziente Antwort auf die modernen Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Zusammenarbeit. Und die Service Plan Group ermöglicht mit diesem Konzept seinen Mitarbeitenden, ihren Arbeitsplatz nach ihrem eigenen Bedarf und Tätigkeit zu wählen. Klassischer Schreibtisch, abgeschirmter Bereich oder gemütliche Couch. In den Houses of Communication findet jeder den Spot zum Arbeiten, der ihr oder ihm am besten liegt. Von Fokusboxen über Phoneboxen bis hin zu Meetingräumen findet so jedes Team die passende Umgebung, um produktiv und kreativ zu arbeiten. Dieses Konzept, das sicherlich wegweisend ist, wurde bereits erfolgreich in den Houses of Communication in München, Hamburg und Berlin eingeführt und wird auch schon an weiteren Standorten umgesetzt. Und wer würde nicht gerne auf so eine flexible Art arbeiten? Also schau mal auf der Karriereseite von Serviceplan vorbei. Den Link dazu findest du direkt hier in den Shownotes dieser Folge. Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Meine Gästin heute hat sich vor ein paar Jahren gefragt, was habe ich eigentlich noch nicht gemacht? Was Barbara Baum schon gemacht hatte, war eine ganze Karriere in der Modebranche. Sie lernte Kostümschneiderei in den 80ern, studierte in England zum Peak der britischen Modeausbildung, zur selben Zeit wie Alexander McQueen und John Galliano. Sie bereiste Afrika und hat auf der Insel Lamu in Kenia eine Schneider-Handwerksschule aufgebaut. Sie hat in Italien gearbeitet, sie hat die Illusion eines lückenlosen Lebenslaufs durchschaut und sie hat den Wert von Recherche in ihrem kreativen Prozess zu schätzen gelernt. Nun hat sie ihre eigene Marke gegründet, das hat nämlich noch gefehlt, und die heißt Bara Bara. Und die ist, obwohl sie den Großteil ihres Lebens im Ausland verbracht hat, inspiriert von der Kultur und Mode des alpenländischen Raums. Außerdem sprachen wir aber auch noch über Ausbildung als Hindernis, über ihre Liebe zu Afrika, über wachsende Angst beim Älterwerden, über Reisen vor Handy und Internet, darüber, dass Langeweile zu Grübeln führt und dass man das besser erlassen sollte, über Heimat, Cultural Appropriation, den Stellenwert von Mode und über die Freiheit, Fremde zu sein im eigenen Land. Und kurz noch, bevor es losgeht, nächste Woche gibt es keine Folge. Ich trete nämlich nach 2 Monaten den langen Weg von Thailand nach Deutschland wieder an und auf dem Weg treffe ich noch meine Lieblingstätowiererin in Bangkok für ein paar neue Pieces. Und dafür gönne ich mir eine dieser raren Pausen. In 2 Wochen geht es aber wie gewohnt weiter. Vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren unter ohnedenhype.substack.com. Da bleibst du immer auf dem Laufenden mit allen. Und wenn du mir und der Show helfen möchtest, bewerte Ohne den Hype jetzt mit 5 Sternen hier in deiner Podcast-App. Falls du noch mehr supporten möchtest, hast du auf patreon.com/svenzaro die Möglichkeit dazu. Und fast daily Updates gibt es auf instagram.com/ohnedenhype. Ich glaube, jetzt haben wir alles abgebacken. Und Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Barbara Baum. Nee, jetzt starte ich. Okay. Aber warum bist du aufgeregt? Bist du ein Profi?
Naja, aber auch jeder Profi ist aufgeregt.
Ja, das stimmt. Fieber. Das stimmt. Aber ich verrate dir was, ich bin auch jedes Mal aufgeregt. Ich bin auch jetzt aufgeregt. Ist doch irgendwie auch normal, oder? Man lernt jemanden kennen irgendwie auch erstmal so und ist doch ganz normal.
Ja, das Aufgeregtsein ist auch gut irgendwie für die Aufmerksamkeit, die wird dann geschärft. Ja. Man ist dann echt ganz präsent. Außer sie überkommt einen.
Ja, gell. Es kann sein, dass man sehr präsent ist, aber manchmal passiert es dann auch, dass man so als würde man stolpern, wenn man zu sehr dann da ist, oder? So geht es mir zumindest.
Ja, ja, klar. Also es kann dich dann halt, kommt dann zum Punkt der Verwirrung. Und dann von einer Woge in die nächste.
Ja. Und irgendwann gibt es so eine Outer-Body-Experience, wo man dann das Gefühl hat, man steht so richtig neben sich.
Ja, das ist dann aber nicht mehr so angenehm. Für mich zumindest.
Aber das kann doch eigentlich fast die Lösung dann sein. Weil manchmal habe ich das, ich bin nicht mehr häufig so aufgeregt. Aber wenn dann, weil
ich dann auf einmal ja nicht mehr die Person bin, die da gerade leisten muss, sondern ich schaue ja von außen der Person zu, die da leisten muss.
Ja, das
muss.
Stimmt. Also wenn du dann, das ist aber dann eigentlich von meiner Erfahrung her eine ganz ruhige oder vielleicht sagen wir mal geerdete Position, also die Position des Beobachters, ja, mhm, wo du dann nicht mehr mit dir und dem anderen oder dem anderen identifiziert bist.
Es wäre schön, wenn man die richtig herstellen könnte und nicht immer nur reinrutschen würde, wenn es zu schlimm wird.
Ja, so durch bestimmte Übungen oder so kann man das schon herstellen, glaube ich.
Was für Übungen meinst du, sind da empfehlenswert für?
Atemübungen oder aus verschiedensten Traditionen gibt es da ja Übungen. Also du kennst dich ja sicher aus, so aus dem asiatischen Raum. Also das ist bei Yoga ist es ja sowieso so. Oder hast du nicht auch was erzählt von dem Kloster Schweigeretreat?
Ja, da habe ich auch mal gemacht. Ich bin eigentlich an Tag 3 geflohen damals, vor 10 Jahren. Ich war gerade ganz frisch in der Beziehung und meine Freundin damals war überhaupt nicht begeistert von, dass ich dann gleich weg war und so. Und ich habe mich total eingesponnen. Das war auch so, wo man sich dann eben einspinnen kann. Okay. Aber ich habe da auch einen starken Hang zu, weil dieses eben so ganz akute Moment sein und das Gefühl zu haben, dass man jetzt die absolute Verantwortung hat, ist ja auch irgendwie schwachsinnig. Das, glaube ich, sollte man versuchen, nicht die ganze Zeit zu fühlen. Aber lass uns doch mal etwas Einfachem anfangen. Genau. Sollte zumindest einfach sein für dich. Sag mir, was du jetzt gerade so machst.
Was ich jetzt gerade mache? Also ich bin jetzt gerade zwischen verschiedenen Shows, also ich hatte jetzt letzte Woche war Teil einer Charity-Gala-Show bei BMW in Kollaboration mit Perfect Runway. Und da es war relativ kurzfristig angesagt, aber ich wurde eingeladen, da mitzumachen mit 3 anderen Designern. Und es war so ein Galaabend mit rotem Teppich, Käferdinner und so weiter und so fort.
So richtig fancy.
Ja, so Münchner Stil irgendwie. Aber es war sehr spannend. Also es ging natürlich auch darum, Leute kennenzulernen. Also aus verschiedenen Branchen, also auch aus dem Retail zum Beispiel. Und da bin ich jetzt eigentlich mit der Nachbearbeitung beschäftigt, also die Leute auch zu kontaktieren, die ich dort kennengelernt habe. Beziehungsweise in den Vorbereitungen auf die nächste Show, die ich in Stuttgart mache. Das ist eine Messe, keine Modenschau in dem Sinn, sondern eine Direktverkaufsmesse, wo ich eben mit meinen Produkten hingehe.
Und was sind deine Produkte gerade? Ich habe ja einen Einblick bekommen. Ich muss jetzt nicht so tun, als würde ich es überhaupt nicht kennen. Ich war ja auf den Press Days, zu denen hattest du mich eingeladen, als du in München warst damit. Aber bevor ich jetzt versuche zu verkorksen, was du jetzt da tatsächlich gerade gestaltest, das ist ja vielleicht besser, wenn du es erzählst.
Ja, klar. Also meine Produkte sind, Barabara heißt das Label und das Kernprodukt sind also tatsächlich Schuhe. Und die zweite Kollektion, die ich dazu genommen habe, sind Accessoires, gehäkelte, teils gestrickte Ketten, Kragenteile, Holsters, also wie sagt man da, also Bodyhalfters, Taschen, Mützen und so weiter.
Und wie bist du dazu gekommen? Weil das ist ja alles so alpin inspiriert, oder? Sage ich das richtig?
Ja, also es ist tatsächlich alpin inspiriert im Sinne von der Kultur und der Geschichte des alpenländischen Raums. Und wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich durch meinen langen Auslandsaufenthalt. Und zwar, wie du ja weißt, ich war 30 Jahre lang im Ausland. Also ich bin in meinen anfänglichen 20ern von München weggegangen. Also ich bin hier aufgewachsen. Und habe in vielen verschiedenen Ländern tatsächlich gearbeitet. Also ich bin weniger gereist, sondern bin immer aus verschiedenen Gründen, also wegen bestimmten Jobs ins Ausland gegangen.
Aber was hat dich denn ursprünglich aus München weggetrieben? War das so der Ruf der weiten Welt oder was war das?
Ja, das war schon der Ruf der weiten Welt. Also, weil ich, also ich bin, meine Jugend war quasi so in den 80er, early 90s. Und ich hatte damals nach meiner ersten Ausbildung, also ich habe damals eine Schneiderlehre an der Staatsoper gemacht, so für Kostümschneiderei. Und bin da schon so in Kontakt natürlich gekommen mit historischen Kostümen, wo ich auch so eine Leidenschaft entwickelt habe. Und parallel zu diesem historischen Kostüm haben mich aber damals auch stark afrikanische Kulturen interessiert, also afrikanische Musik und auch verschiedene Textiltechniken, die ich so aus Westafrika kannte.
Also muss ich ganz kurz mal fragen, weil für dich scheint das eine, total normal natürlich, weil du das ja so gemacht hast, aber Kostümbildner? Nee,
Nee,
was?
Kostümschneiderei, Verzeihung.
Kostümschneiderei
Ja.
ist ja doch so ein Job, den machen ja nicht so viele. Wie bist du dazu gekommen oder was hat dich da angemacht? Kann man mit diesem Job irgendwas anderes machen oder arbeitet man dann normalerweise am Theater einfach? Hattest du einen Hang zum Theater?
Ja, ich hatte natürlich, also ich wollte, also ich habe, also jetzt mal ganz von vorne.
Ja.
Als junges Mädchen habe ich natürlich gerne, nicht natürlich, aber habe ich gerne genäht und mir selber Kleider genäht. Also in den 80er oder auch in den 70er Jahren gab es noch keine Zaras oder irgendwelche relativ guten, also günstige Marken, ja. Also, und wenn man ein bisschen was Ausgefallenes haben wollte, hat man sich das selber gemacht. Also meine Generation, wir haben das teilweise noch von unseren Großmamas oder unseren Müttern gelernt. Ja? Also habe ich schon mal gern genäht. Und in der Schule war ich auch eher künstlerisch veranlagt. Also das war halt, also Kunsterziehung oder wie das damals hieß, Werken und Handarbeiten und so, das waren wohl die Fächer, wo ich auch am besten war und wo meine ganze Passion drin lag. Und als es dann um eine Ausbildung ging oder ein Studium, habe ich mich zunächst einmal für die Schneiderei entschieden und wollte das aber in den künstlerischen Rahmen machen, weil eine reine Schneiderlehre war mir dann nicht kreativ genug sozusagen, ja. Und dieses ganze Ambiente vom Theater hat mich natürlich dann dementsprechend angezogen, weil es geht ja dann noch mehr als um das Kostüm oder das Kleidungsstück, sondern es ist ja auch im Zusammenhang mit einem Theaterstück, einem Inhalt. Genau.
Und du hast wahrscheinlich auch die Möglichkeit, halt abgefahrenere Kleidungsstücke tatsächlich dann zu machen, als du für den Alltag hättest, oder?
Ja, klar. Also damals an der Oper, also wir haben ja, was waren. Es ging vor allem natürlich um Opernkostüme und um Ballettkostüme. Und ja, die meisten Opern sind ja historischen Ursprungs. Und damals hat man aber schon, so in den 80er Jahren hat man schon angefangen, auch da zeitgenössische moderne Varianten im Kostüm also einzubringen.
War das
Also,
so der Anfang in den 80ern?
naja, das war vielleicht sogar schon ein bisschen früher, aber da kann ich mich halt dran erinnern. Also ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass man in den 80ern angefangen hat, tatsächlich mit Modedesignern auch im Theater zu arbeiten. Und da waren dann auch Produktionen dabei, wo Yuji Yamamoto, glaube ich, an der Oper mit uns mal eine Inszenierung
Ach
gemacht
wirklich,
hat.
in München?
Ja, in München.
Okay.
Und ja, das ging dann, da ging das so los, wo sich dann Mode und Kostüm öfter mal überschnitten haben. Ja. Die sind sich eigentlich im Allgemeinen, diese zwei Bereiche, so ein bisschen Spinnefeind. Da ist nicht immer eine Affinität da, weil sich jedes eigenständig versteht. Aber genau, also so hat auf jeden Fall diese Liebe oder wurde das dann so geformt in mir, diese Liebe fürs historische Kostüm. Ja.
Aber ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass da eigentlich, dass sie eben nicht so spinnefeind sind, weil am Theater, das ist ja fast so ein Haute-Couture-Ding dann, oder? Du kannst ja da
Ja.
eigentlich die abgefahrenen Sachen machen, die du sonst vielleicht nicht verkaufen könntest. Also ich hätte mir vorstellen können, dass das eigentlich sogar so ein bisschen so ein Prestige-Ding sein könnte für Modedesigner.
Naja, je nachdem von aus welcher Perspektive man es sieht. Ja. Also aus der deutschen Perspektive sicherlich schon, ja, weil Handwerk und also Handwerk im deutschsprachigen Raum zumindest damals noch sehr respektiert wurde, also für die Mode, ja. Oder vielleicht sogar in manchen Modedesign-Ausbildungsstätten als Voraussetzung genommen worden ist, dass man eine Schneiderlehre hatte oder so. Ja. Während das, also zum Beispiel, also ich habe dann in England oder in London studiert, da ist es überhaupt keine Voraussetzung. Teilweise wird das sogar als hinderlich wahrgenommen, weil natürlich so eine Handwerkslehre wahnsinnig geprägt ist von Regeln und Maßstäben, die teilweise die dann folgende Kreativität, die du dann im Design brauchst, also behindert.
Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen so die Frage, ob wenn man die Regeln lernt, also man sagt ja, man muss die Regeln erst kennen, damit man sie brechen kann. Mhm. Aber andererseits ist es natürlich auch, wenn man die Regeln einmal richtig indoktriniert bekommen hat, ist es auch vielleicht schwieriger, sie zu brechen, als wenn man sie einfach nicht vorher wusste.
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe das dann auch anhand von meinem Studium, also in London, dann also mitbekommen bei Mitstudenten, die eben keine Schneiderlehre hatten, ja, die waren dann am Anfang in manchen Bereichen in der Schnittkonstruktion allein schon einfach freier, weil sie nicht eingetrichtert bekommen haben, dass die Schulternaht aber genau hier sitzen muss und nicht 2 Zentimeter weiter unten. Ja, aber es klingt so banal, aber es ist wirklich das kann ein Hindernis sein. Mhm. Also für mich war es dann allerdings, also ich habe das dann im Endeffekt nicht als hinderlich für mich empfunden, sondern eher als Vorteil, weil ich ja auch sehr auf immer mit dieser handwerklichen, mit diesem handwerklichen Aspekt gearbeitet habe, auch dann in der Industrie.
Ich weiß auch eigentlich nicht, ob das so hinderlich wirklich ist, weil ich glaube, es ist eher eine Typfrage, wie weit man bereit ist, sich aus dem Fenster zu lehnen. Und wenn man das klassisch gelernt hat und denn so geneigt ist, vielleicht ein bisschen wildere Ideen umsetzen zu wollen, dann macht man das, glaube ich, auch einfach. Dann lässt man sich nicht davon abhalten. Und dann gibt es aber halt andere, die vielleicht etwas regelkonformer sind von ihrem Naturell her. Für die ist es dann bestimmt hinderlich. Aber bei denen muss man auch sagen, die hätten das dann ja nicht freaky gemacht, absichtlich, sondern da wäre es ein Versehen gewesen. Also das ist auch wieder die Frage dann, was ist besser?
Ja, also ich glaube, es gibt da keinen, also vorgegebenen Weg. Das es passiert ja auch so viel, also während des Lernens oder der Ausbildung oder auch dann in deinem Beruf später, wenn du ihn ausübst. Ja. Also ich glaube, jeder Designer hat die Ambition, sich immer weiterzuentwickeln. Ja. Natürlich gibt es Etappen oder Zeiten, wo man so sein, also in Anführungszeichen, seinen Stil oder seine Richtung findet, aber Design ist ja was ganz Lebendiges, also was immer sich Veränderndes und Weiterwachsendes. Ja. Und deswegen gibt es dann auch verschiedene Schwerpunkte innerhalb der eigenen Schaffenszeit.
Ich hatte dich vollkommen unterbrochen. Du warst beim bei der Liebe zur Schneiderei und aber auch dem Faible für afrikanische Sachen dann, oder? Aha.
Ja, das kam eben, wie gesagt, in meiner Jugend, also so durch wie es sozialisiert war. Ja, also ich habe viel westafrikanische Musik damals gehört und war dann auch neugierig, das mal vor Ort zu erleben. Ja, und bin dann nach dieser Schneiderlehre für ein halbes Jahr nach Westafrika gereist, nach Senegal und Gambia. Ich hatte dort Freunde, und die ich besucht habe, und bin dann dort ein bisschen so, das war eigentlich die einzige Zeit, wo ich dann mal so getravelt bin, ja, ohne Job. Ja. Und daraus, also das hat sich dann mit meinem Interesse an historischem Kostüm insofern ergänzt, weil ich natürlich dort nicht nur, also Musik und nicht-europäische Kultur kennengelernt habe, sondern auch die Stofftechniken und Handwerkstechniken, die Senegalesen und Gambianer also für ihre Bekleidung verwenden oder anwenden. Genau.
Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein ziemlicher Vorteil sein können. Vor allem damals vielleicht mehr als heute, weil heute ist die Welt ja einfach kleiner geworden. Ja. Du kriegst ja einfach mehr mit von allem. Aber ich meine, lass es in den 80ern oder lass es in den 90ern sein. Da war ja die beste Art, was Neues kennenzulernen, einfach tatsächlich irgendwo anders hinzufahren, würde ich sagen. Das hat sich heute, glaube ich, stark geändert, weil du kannst eigentlich kaum irgendwo hinfahren, wo du nicht dann nur wiedererkennst, was du schon auf TikTok gesehen hast. Aber damals war es, glaube ich, bestimmt schon ein Riesenvorteil einfach. Und auch ein Vorteil, den man sich halt wirklich erarbeiten kann, anderen gegenüber, dass man sagt, ich reise gern oder ich sehe gern Dinge, ich fahre dahin und ich komme zurück mit Sachen, die andere Leute einfach nie gesehen haben. Dann.
Mhm. Naja, klar, also ich glaube, du hast recht, weil in den 80er Jahren war, also das war dann auch schon noch eher ungewöhnlich damals, so weit zu verreisen in so, also für uns vielleicht dann noch unbekanntere Länder. Ich weiß nicht, damals, es war natürlich dann auch so eine Clique, ja, da gab es diverse Jungs, die irgendwie Autos nach Afrika verscherbelt haben, also so wochenlang da also per Auto runtergefahren
wirklich?
Sind. Und so.
Mit dem Auto, nicht irgendwie Containerschiff oder
nein,
so?
Nein, das war so mit Auto überführen und das war so eine ganze Clique an Leuten, die sich da so ein bisschen an diesen, auch eben dann wieder über die Musik, so an diesen afrikanischen da festgebissen hat, beziehungsweise halt sich dafür interessiert hat, für diesen Kulturaustausch auch. Und ja, da waren dann auch Musikfestivals, Autorennen bei Dakar, also da war alles Mögliche von Interesse für uns. Ja.
Aber war das für dich, dann irgendwie normal, weil du es halt gemacht hast, oder war das schon mega exotisch?
Nein, also das war schon ungewöhnlich. Ja. Also natürlich war das dann auch beeindruckend oder so, ja, für andere. Aber, also wie gesagt,
aber für dich selber?
Für mich selber was. Naja, also ich war schon, also als ich so ins Flugzeug stieg in München, das war, glaube ich, Anfang Januar 1985 oder 86, ja. Nee, oder das war ja noch vor meiner Lehre. Nee, das war, glaube ich, also es war auf jeden Fall Mitte der 80er Jahre.
Durfte man noch rauchen im Flieger?
Nee, also rauchen durfte ich, glaube ich, nicht. Nee. Aber ich weiß schon, dass mir da ganz schön das Herz in die Hose gerutscht ist, ja, weil mich hat auch niemand abgeholt. Ich musste dann von Dakar, also vom Flughafen, mit dem Bus sozusagen, mit dem öffentlichen Bus, nach Gambia fahren, um dann dort meine Freunde zu treffen. Und da, ich war dann schon, also ich konnte auch kein Französisch und Englisch konnte ich eigentlich auch noch nicht so richtig. Und da ist mir so der ganze, mit dem ganzen Mut, mit dem ich hier eingestiegen bin, ins Flugzeug, der ist mir dann schon ziemlich irgendwann unten in der Hose gehangen. Aber es ist alles gut gelaufen. Also wenn man so jung ist, habe ich dann auch festgestellt, hat man schon noch ganz andere Schutzengel, also auf eine Art und Weise. Weil es hat alles geklappt wie am Schnürchen. Ja. Es gab also keine irgendwie Hiccups.
Aber meinst du, es hat alles so perfekt geklappt? Oder meinst du, du warst auch noch jung genug, dass Sachen, die du heute, bei mir geht es manchmal so, wenn ich zurückdenke, ja, da habe ich dann irgendwie mit 20 habe ich irgendwelche Sachen einfach so irgendwie gemacht, wo ich mir heute denken würde, oh Gott, was für ein Riesenproblem. Also ich finde, umso älter ich werde, umso mehr neige ich dazu, Dinge zu problematisieren, die vielleicht gar nicht so tragisch sind.
Ja, das ist natürlich schon, das ist eindeutig so, ja, das stimmt. Also einerseits schützt einen die Naivität einfach vor Sorgen, die man gar nicht haben kann, weil man sie gar nicht, über sie gar nichts weiß, also die Gefahr. Ne? Das ist natürlich super. Das ist auch leider, verliert man das so ein bisschen im Laufe seines erwachsenen Lebens. Aber
was meinst du, woran liegt das?
Naja, weil man einfach diese Erfahrungen sammelt und dann sind halt manchmal, gehen manche Dinge auch schief. Und das ist dann die Erfahrung, die einen dann so ein bisschen in die Angst treibt und in die Sorgen, dass das sich wiederholen könnte oder.
Aber eigentlich so dumm, weil in einem normalen Leben hat man ja deutlich mehr Erfolge als Misserfolge eigentlich. Ich meine, wir haben überlebt bis heute. Das heißt, es ist ja eigentlich das meiste gut gegangen.
Ja, und der andere Grund, glaube ich, ist auch also die Konditionierung, ja, weil je länger wir dann in so Vorstellungen, also vielleicht auch gesellschaftlichen Vorstellungen leben, also das machen tun wir als Kind oder als Kleinkind erstmal gar nicht. Du bist ja als Kind noch relativ spontan und lebst nach deiner Fasson und dann geht es eigentlich so mit der Schule los, wo dann alle so mehr gleichgeschaltet werden oder sollen. Ja, also wir haben den Lehrplan, der gilt für alle, also nicht für uns als Individuum, sondern wir lernen alle das Gleiche oder sollen es lernen. Und so geht es dann weiter in der Gesellschaft mit den Erwartungen. Und dann dadurch werden wir immer weniger neugierig und trauen uns immer weniger, auch wenn wir erfolgreich sind. Ne? Aber
meinst du, sind einfach so die Lebensphasen? Ne? Wenn man klein ist, dann will das Hirn auch einfach lernen und wenn man dann älter ist, dann will man überleben.
Ja, wenn man kleiner ist, dann ist es wirklich so, dass die, also das sieht man ja auch an Kindern, die lernen ja total schnell. Ja. Also in der Geschwindigkeit, in der ein Kind laufen lernt, ja, oder keine Ahnung, alles möglich. Also eigentlich oft durch Imitation von Erwachsenen auch. Und weil es es lernen will, ja, das ist der reine, der pure Wille hinter dem, in dem Kind, hinter dem Lernen, macht es eben total schnell möglich, ja. Und wir lernen ja dann oft oder sollen dann oft was, also gerade dann durch die Schule, da fängt es dann an, sollen dann was lernen gegen unseren Willen eigentlich, also wo ja. wir ja vorhin auch drüber gesprochen haben.
Ja, du wohnst ja direkt gegenüber von meiner alten, von meinem alten Gymnasium tatsächlich.
Ja, genau. Ja. Ich habe auch immer den Ausblick auf die Kunstklasse gegenüber, was ich dann wieder sympathisch finde, weil die schauen da eigentlich ganz happy aus.
Mhm. Ja, da darf man noch ein bisschen basteln dran. Ja. Und was hast du in Dakar dann gemacht? Wie lange warst du da?
Na, ich war dann in Gambia in Banjul, hieß das, glaube ich, die Hauptstadt. Also ich habe dort Freunde, also einen Freund besucht, der damals dort zur Schule ging. Der war das Kind von so Leuten, die in einem Entwicklungshilfeprojekt gearbeitet haben. Und ja, das war dann auch mein Freund irgendwann. Und ja, das war eigentlich das einzige Mal, wo ich dann halt so getravelt bin. Also ich bin dann im Land, am Fluss, auf und ab gefahren. Dann bin ich mal nach Senegal, also nach Dakar gefahren, um auf diese Insel Gorée. Das war so eine alte, also liegt vor Dakar. Also eigentlich, das war ein Sklavenumschlagsplatz. Das habe ich besucht, ja. Und du, ich weiß es selber nicht mehr. Also es war nicht, ich habe da nichts gemacht in dem Sinne.
Ja. Aber das ist doch das Tollste, was es gibt, oder? Ich fahre ja auch immer noch gern länger irgendwie weg, aber ich hab ja angefangen, immer Arbeit mitzunehmen dann. Ja, ich meine, so, dass ich den Podcast von unterwegs mache oder davor habe ich ja dann noch Websites von unterwegs gemacht. Und es war, als das angefangen hat, dass das möglich wurde, also sagen wir mal so um 2010 rum, würde ich sagen. Davor war das Internet immer noch nicht so gut überall. Aber da ging es dann richtig. Und dann habe ich das jahrelang gefeiert, weil es irgendwie mir halt ermöglicht, dass ich so lange irgendwo hinfahre. Aber auf der anderen Seite hat es mir absolut unmöglich gemacht, irgendwo hinzufahren und einfach mal überhaupt keine Arbeit zu machen. Das ist einfach jetzt unvorstellbar. Und ich denke mir immer, ich müsste es eigentlich mal wieder machen. Irgendwann mal sagen, fuck it, 2 Monate lang kein Handy, kein Computer, einfach nur irgendwo hinfahren und
naja, Handy, Computer gab es bei uns sowieso nicht, also geschweige denn Telefon. Ja? Also wir haben uns damals noch Briefe geschrieben, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja? Ich habe die heute noch bei meiner Mutter im Keller teilweise 6 Seiten lange, 4 Seiten lange Briefe handgeschrieben.
Das könnte ich heute gar nicht mehr, ohne einen Krampf in der Hand zu kriegen.
Ja. Genau. Naja, also klar, aber also mir wird es relativ schnell langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Ja? Also natürlich, das Reisen und in einem anderen fremden Land zu sein, natürlich nimmst du viel auf, viel Neues. Also es ist einfach durch das Erleben des anderen Raums ist man schon mal beschäftigt, aber das geht dann relativ, also bei mir persönlich geht das dann relativ schnell.
Man muss dann weiterreisen, damit man wieder
ist. Dann muss man weiterreisen,
ja. Aber das ist ja immer so eine Henne-Ei-Frage, oder? Wird es einem langweilig, weil man halt so viel Action gewohnt ist? Vielleicht eher, weil ich kann mich auch absolut dran gewöhnen, diesen ganzen Input runterzufahren. Und auch Langeweile ist so ein Gefühl, das völlig unterbewertet ist. Langeweile ist was Tolles eigentlich, wenn es nicht so dieses an einem Nagende ist, sondern einfach nur so, das kann schön sein, finde ich. Da kann man sich so reinlegen.
Naja, es gibt halt Langeweile vielleicht. Aus Langeweile entsteht ja dann auch Aktion. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurückgehen zu den Kindern, wenn es mir als Kind langweilig war, dann habe ich mich eigentlich relativ schnell darum gekümmert, was zu finden, was mir halt Spaß macht oder was ich machen möchte. Also es muss, glaube ich, vielleicht manchmal an den Punkt kommen, dass es einem langweilig wird, um wieder neue Ideen, etwas zu tun, etwas zu schöpfen oder so auch gegeben sind. Ja. Mhm. Aber also zu viel Nichtstun oder Langeweile, also meiner Erfahrung nach ist, das bewirkt dann auch oft Grübeln. Und Grübeln bewirken dann Sorgen oder Negativität oder und das ist was glaube ich nicht so gesund ist. Ne? Also je busier, also natürlich jetzt nicht bis zum Stresslevel, aber je busier man ist und das tut, was man gerne tut, manchmal natürlich auch Sachen, die man nicht so gerne tut, aber umso besser geht's. Also mir zumindest eigentlich. Ja.
So, das geht mir genauso. Ich habe sogar neulich, ich habe hier irgendwo einen Falafel gekauft und der Kerl hinter den Tresen hat mich so angeschaut und meinte, Bruder, du siehst müde aus. Dann meinte ich so, ja, ein bisschen. Und meinte so, hey, ich glaube, es ist gar nicht die Arbeit, die uns müde macht, sondern es ist das Leben. Und dann hat er angefangen zu philosophieren und hat dann auch irgendwie erzählt, ja, also er muss auch immer arbeiten, weil sonst kommt er ins Grübeln und dann wird man depressiv. Aber ich glaube, dass das so eine Verbindung ist, die gar nicht eigentlich zwangsläufig besteht, weil Grübeln, man kommt zwar ins Grübeln, wenn man eben nichts anderes zu tun hat, ja, klar, sonst hast du ja was anderes zu tun, also dein Kopf ist ja beschäftigt mit irgendwas, aber dieses Grübeln ist, glaube ich, eine schlechte Angewohnheit, die, zu dem das menschliche Gehirn neigt, aber sich deswegen immer nur abzulenken dann, anstatt sich wirklich mal abzugewöhnen, ist ja irgendwie blöd, oder? Mhm. Das ist ja so, wie wenn ich mir das Rauchen abgewöhnen will und jedes Mal mache ich 200 Liegestützen stattdessen, ja? Ist ja ich ersetze ja nur dann eigentlich das eine Problem mit einem anderen oder die Angewohnheit.
Ja, sicher abgewöhnen, das Grübeln abgewöhnen, ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Also das bedarf halt einer bestimmten dann Aufmerksamkeit auch oder Disziplin, also in dem Moment, wo man das merkt.
Wahnsinnige Disziplin.
Zu sagen, nein, jetzt nicht da weiter in die Richtung oder ich habe auch schon gemerkt, Pfeifen nützt ganz gut, ja,
nur um so eine Leichtigkeit reinzubringen. Deine Umwelt hasst dich leider.
Ja, also genau.
Ja, aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, über den sich kaum jemand Gedanken macht, dass Grübeln sollte man sich nicht ablenken, man sollte sich das Grübeln abgewöhnen. Mhm. Und wie du sagst, ist bestimmt kein einfacher Weg. Und ich weiß auch nicht genau, was der Weg dazu ist, aber ich weiß, dass es möglich sein muss, weil ich habe mir jede schlechte Angewohnheit eigentlich abgewöhnen können, wenn ich es wirklich wollte.
Ja.
Naja, aber du bist vor der Lehre noch eben da gewesen dann, ja? Hast du eben gesagt.
Ja, vor der Lehre. Also ich bin quasi nach meiner Lehre weg. Und zwar als die Lehre dann zu Ende war nach 3 Jahren, habe ich erst noch in München ein bisschen so beim Film gearbeitet, also bei verschiedenen Theatern, so als Wardrobe Assistant. Da bin ich dann auch wieder relativ viel rumgekommen. Und dann wollte ich diese Erfahrung mit Westafrika beziehungsweise dieses Interesse an afrikanischen Kulturen war dann nach wie vor da und ich wollte das nochmal vertiefen und dann eben, weil es mir beim Traveln doch ein bisschen langweilig war, wollte ich dort mal arbeiten, ja, in so einem Land. Und habe dann zufällig jemanden kennengelernt, der beim Deutschen Entwicklungsdienst, hieß das damals, gearbeitet hat. Und der hat mich dann vermittelt an so eine Stelle in Kenia auf der Insel Lamu. Das ist eine kleine Insel nördlich von Mombasa. Und dort bin ich dann hingegangen und habe da eine Schneider-Handwerksschule quasi aufgebaut. Also jetzt nicht das Gebäude, sondern den Lehrplan dort entwickelt mit den einheimischen Frauen.
Und das war geplant, dass du dafür dahin fährst oder hat sich das da ergeben dann?
Nee, das war geplant. Das war also richtig dann so eine Bewerbung in Berlin beim Deutschen Entwicklungsdienst, eben so mit Vorbereitung, 3 Monate Vorbereitungskurs. Wie lebt man in Afrika? In Anführungszeichen natürlich. Ja. Also das war damals, aber ich habe das auch mit Sprachkurs. Kiswahili ist die Landessprache oder die Verwaltungssprache in Kenia. Also das gab es dann auch.
Und davon sprichst du ein bisschen was, ja?
Sehr wenig nur noch.
Aber du hast mal ein bisschen
was. Ich habe mal, ja, natürlich. Also innerhalb des also ich habe ja dort dann auch unterrichtet. Ich habe also dieses Lehrprogramm entwickelt, dann aber auch junge Frauen ausgebildet und mit denen auch so einkommensschaffende Maßnahmen, also so hieß das damals, so ein langes Wort.
Der deutscheste Ausdruck, den ich jemals gehört habe.
Ja, ich frage mich, wie das kürzer gesagt werden kann, aber
ich würde mich fragen.
Es im sagt man jetzt heute nicht mehr, aber Entwicklungshilfe-Jargon.
Ich würde mich fragen, wie es auf Swahili heißt.
Ja, das kann ich mir nicht. Also ich war auf jeden Fall der Mwalimu, das ist der Teacher. Und genau, also wie das auf Kiswahili heißt, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, das hat man dann auch nicht gesagt. Wir haben halt kleine Modekollektionen entworfen und hergestellt mit diesen Schülerinnen und die dort dann auch verkaufte. Und dort war ich dann eben 3 Jahre lang auch. Dort ist dann eigentlich erst so dieses Bedürfnis bei mir entstanden. Also erstens mal war es ja eine kleine Insel ohne Autos im Indischen Ozean, wahnsinnig idyllisch, also wo jeder eigentlich gerne hinfährt in den Urlaub. Palmen, arabische Architektur, wie gesagt, keine Autos, alles wird auf Eseln transportiert. Und das war natürlich irre spannend, aber da war ich ja dann auch erst 23 und nach 3 Jahren war es dann aber auch gut. Ja. Dann, also das war dann wirklich so, dass ich dann irgendwie das Bedürfnis hatte, jetzt will ich doch nochmal in die große, weite Welt und jetzt könnte die Stadt gar nicht größer sein, am liebsten New York oder London oder sonst was, um dort nochmal so einen Ausgleich zu schaffen. Aber also einfach so von meiner Lebenserfahrung, was andere Länder betrifft. Aber es ging also eigentlich in erster Linie darum, dass ich dann doch das Gefühl hatte, ich möchte jetzt nochmal Design machen oder einfach nochmal verstärkt auf der kreativen Seite im Bekleidungsbereich lernen und weiter mich bilden und auch dann arbeiten. Ne? Genau, und nach diesen 3 Jahren bin ich dann eben, da kam ich dann nochmal ein Jahr nach Deutschland. Da war dann so für mich die Frage, bewerbe ich mich in Hamburg auf so einer Gewandmeisterschule? Das wäre dann eben nochmal technischer gewesen oder handwerklich oder gehe ich ins Design? Ich habe mich dann tatsächlich bei dieser Gewandmeisterschule in Hamburg beworben und bin erstmal nicht genommen worden aufgrund von, es hieß, glaube ich, damals wirklich unsolider Lebenslauf.
Wirklich?
Ja.
Okay, ich nehme das zurück mit dem deutschesten Ausdruck, den ich jemals gehört habe.
Genau, das stammt noch aus anderen Jahrzehnten, diese Ausdrücke. Und das bezog sich einfach auf die damalige Schulleitung, die sehr darauf geschaut haben, dass man so einen lückenlosen Lebenslauf hat. Mhm. Und da ich dann mit meinen Afrika-Reisen und dann Kenia und was weiß ich, das war denen nicht konservativ genug.
Ja, einfach. Aber es ist ja dieser Fetisch mit dem Lebenslauf, der besteht ja heute teilweise noch. Mhm. Also ich habe auch Arztfreunde, die dann während ihrer Assistenzzeit dann irgendwie sagen, ja, aber dann, ich kann ja nicht 3 Monate dann nichts machen zwischen Jobs, sieht ja total scheiße aus. Ich denke mir wirklich, wir haben 2024, ja, du bist so gefragt wie nochmal irgendwas in deinem Job und du machst dir Sorgen darüber, dass du eine Lücke in deinem Lebenslauf hast.
Ja, naja, ich finde das seltsam. Auch einen ganz schlimmen Ausdruck, weil ich meine, was ist eine Lücke im Leben? Ja. Das geht ja gar nicht.
Ja, du lernst
als wäre
ja
da auf einmal eine Lücke Erfahrung. Im Leben.
Und ich meine, deine größten Einflüsse waren ja dann wahrscheinlich eben nicht die Schulzeit, sondern all die Sachen, die du außenrum gemacht hast.
Ja, natürlich. Naja, also wie gesagt, ich wurde ja dann auch erstmal dort nicht genommen. Und hatte mich dann aber natürlich parallel anderweitig orientiert und dann da wiederum Leute kennengelernt, die in London oder beziehungsweise also ein paar Engländer, die an verschiedenen Kunsthochschulen dort unterrichtet haben selber. Und habe dann so ein bisschen Einblick bekommen in diese Kunst- und Design-Education in England. Und bin dort hingefahren, um mir verschiedene Modeschulen anzuschauen, also unter anderem damals das Royal College und St. Martins und auch noch ein paar andere. Und war dann so begeistert und habe das Ganze mit dieser Schneider-Gewandmeisterschule da sofort ad acta gelegt, weil mich das wesentlich mehr inspiriert hat beziehungsweise angezogen hatte. Also das waren ja auch the heyday of British Fashion Education in den Anfang der 90er Jahre. Also in 85 hat John Galliano seinen Abschluss gemacht. Anfang der 90er Jahre war es Alexander McQueen und viele, viele, viele mehr. Also es war es wirklich so die Hochzeit der britischen Mode-Education. Und das hat dann nicht lange gedauert. Dann habe ich mich umentschieden und bin eben nach England gegangen.
Und da bist du genommen worden dann gleich?
Ja, da bin ich dann genommen worden, aufgrund von meinem unsoliden Lebenslauf.
Ja, auf einmal war es ein Vorteil. Aber das heißt, da hast du dich ja wahrscheinlich dann auch besser wiedergefunden, nehme ich an, in so einem Ambiente.
Ja, eindeutig. Also das andere wäre viel zu streng und viel zu konservativ für mich gewesen. Hm. Und ich meine, das eine ist auch Handwerk, das andere ist eben Design und dann auch in diesen zwei verschiedenen Ländern. Also das hat natürlich eine große Rolle gespielt. Ja. Und ich bin dann allerdings erstmal nach Liverpool gegangen, um einen, das gab es damals in ganz England, sogenannte Art and Design Foundation Kurse. Die gingen damals über ein Jahr bis zu 2 Jahren. Ich habe das ein Jahr lang gemacht. Das waren quasi so Vorbereitungskurse, bevor man sich für ein Studienfach wirklich entscheidet. Es kommt ursprünglich aus dem Bauhaus, diese Idee. Also im Bauhaus ist das der Grundkurs. Und das hat, nachdem das Bauhaus ja dann hier vertrieben war und sich das anderweitig in der Welt dann verbreitet hat, hat es sich in England auch dort stark auf die Education eben ausgeweitet. Und diesen Art von Grundkurs habe ich damals dann in Liverpool belegt, um auch eine Mappe vorzubereiten für meine Bewerbungen am St. Joseph Martins.
Aber Liverpool ist ja schon, also ich meine, heute wie damals wahrscheinlich, schon so eine recht erdige Stadt oder mehr so eine Arbeiterstadt, wenn ich mir das, oder?
Ja, ja, das ist eine Arbeiterstadt. Ich fand es allerdings recht spannend, weil ich ja dann doch irgendwie immer so alternative Wege suche, egal was ich mache, und fand es dann eigentlich spannend, England erstmal aus vom Norden her kennenzulernen, weil jeder will natürlich nach London, ich dann im Endeffekt auch. Aber so, wie gesagt, wie du jetzt sagst, Working Class und Hafenstadt, natürlich Musikstadt auch, Beatles und so weiter. Das hat ja auch einen ganz anderen Charme. Ja. Und zwischen dem Norden Englands und dem Süden liegen auch wirklich Welten, ja, auch von der Mentalität her. Und dadurch, dass ich ja eigentlich gerade mehr oder weniger aus Kenia kam, also aus einem sonnigen, kleinen Inselchen.
Paradies,
ja genau. Da war mir dann London auch fast schon ein bisschen zu tough irgendwie. Ja.
Aber das graue, roughe Liverpool war in Ordnung, oder wie mit der Gischt, nee, die ganze Zeit gegen die Klippen.
Ich weiß schon, ja, aber es war halt kleiner und der Norden, die Leute sind halt doch noch ein bisschen, klar, weil sie ein bisschen herzlicher einfach aufgrund der Lage und weil es auch nicht so eine große Stadt ist. Ne? Und genau, da war ich dann, ja. Aber ich fand das toll. Anders toll halt. Mhm. Aber ich hatte auch nicht, also diese Kurse in England, die, oder zumindest damals, also das war nicht 9-to-5, das war 8-to-12, ja, jeden Tag und am Wochenende auch noch. Also das war
12
so,
Uhr nachts.
Ja, weil du bist dann tagsüber da in diesem Kurs oder in dieser Schule gewesen. Dieser Grundkurs bezieht sich dann halt auf so eine Grundausbildung in allen Art- und Designbereichen. Du machst Fotografie, Druck, Aktzeichnen von mir aus auch, Modezeichnen, also alle möglichen Techniken und Kunstformen. Und danach war dann sowas wie Hausaufgaben. Also du hattest dann gleich noch ein Projekt, das du dann am Abend noch weiter bearbeitet hast und am Wochenende dann auch. Ja.
Aber war das für dich cool? War das für dich sinnvoll? Oder weil ich meine, du wusstest ja eigentlich schon, welche Richtung du gehen wolltest. Was?
Ja, doch, das war für mich trotzdem sehr sinnvoll, weil du auch dann gleich, also mein Foundation-Kurs war sehr auf Grafik und Zeichnen ausgerichtet. Trotz dieser ganzen anderen Disziplinen, die wir da kennengelernt haben. Aber ich habe dadurch halt auch eine Einführung in diesen englischen Ausbildungsweg bekommen. Ja. In England, ich weiß nicht, ob das jetzt wie das hier ist, aber in England arbeitet man sehr stark mit Recherchen, egal in welcher Design-Disziplin.
Das heißt, man schaut sich erstmal an, was davor gekommen ist.
Auch unter anderem, also das ist ja dann eher so Design oder Kunstgeschichte, aber Recherchen heißt, dass du Themen recherchierst, die dich interessieren, die dann wiederum dein Design, aus dem dein Design dann entspringt. Ja? Mhm. Und eigentlich passiert gar nichts ohne Recherchen. Ja? Und da kriegst du eben in so einem Foundation-Kurs auch schon den Einstieg. Und das ist dann wichtig für dein Bachelor oder für dein Hauptstudium.
Ich finde die Idee ganz interessant, weil ich meine, eigentlich ist ja damit einfach das formalisiert, was man ja eh macht. Weil letzten Endes hat man ja gewisse Interessen, designtechnisch, wenn man eben so geneigt ist. Und wird davon ja zwangsläufig beeinflusst sein, natürlich. Und mit diesen Recherchen, wo ich wirklich noch nie drüber nachgedacht habe, idiotischerweise, sagt man halt einfach, okay, ich schaffe mir jetzt tatsächlich erstmal so ein Bild davon, oder? Was finde ich eigentlich wirklich gut, oder?
Ich weiß ja jetzt nicht, wie die Leute hier Ideen entwickeln. Ich weiß nur, also das ist zum Beispiel, ich habe selber später dann auch unterrichtet an der Uni und also weiß das dann ganz gut von als Tutor, also wie sich das mit den Studenten verhält und wie sie ihre Ideen entwickeln. Ne? Und oft ist es ja am Anfang so, bevor du jetzt eine Design Education hinter dir hast oder so, dass du eine Idee hast, setzt die um und die ist dann auch ganz toll. Ja? Wenn du allerdings eine größere, also wenn du zum Beispiel eine Kollektion designen willst, ja, dann ist es ja nicht nur noch ein Outfit, sondern sind es ja unter Umständen 30 bis 70 Outfits. Ja. Und die können nicht aus einer Idee aus dem Kopf nur entstehen, sondern die müssen sich von irgendwo ernähren. Und dafür sucht man sich Themen und dann später im Studium dann immer mehr Themen, die man selbst wählt und die einem auch, ja, wo man halt ein Interesse dafür hat, weil sonst geht es ja nicht. Ja. Manchmal ist es allerdings ganz interessant, auch sich was zu wählen, wo man eine totale Abneigung dagegen hat, weil es dann ermöglicht, aus etwas zu machen, was unerwartet ist. Ja. Also ich kann mich da erinnern, dass mich da öfter mal meine eigenen Tutoren am St. Martins aufgefordert haben, jetzt mal irgendwie mit Leder im Drape Project oder so zu arbeiten, damit ich bisschen aus meinen vorgefassten Ideen über dieses Material oder diesen Schnitt Anwendung hinauswachse. Wo sind wir jetzt eigentlich angefangen mit dem?
Du warst in Liverpool und wir sind jetzt, glaube ich, reingerutscht im Prinzip. Du hast da die Foundations gelernt und da war eben, das war die Recherche, haben sie dir da auch beigebracht. Ich glaube, genau. Da waren wir.
Also, dass du halt ein Thema, also sagen wir mal, was sollen wir jetzt, wenn es ist egal, ob das ein Thema, du, also wenn du dir ein Thema wählst, sei es aus der Natur, sei es aus der Kunst, sei es aus, es geht über Essen oder so, keine Ahnung, also was immer dich interessiert, also zum Beispiel eine Kollektion über Sushi, ja? Ich kann mich erinnern, das habe ich sogar mal in dem Kurs noch gemacht, ja? Natürlich, dann erstens mal geht es darum, also es so weit wie möglich zu recherchieren im Sinne, aus was ist es gemacht, wie wird, also welche Methoden werden angewendet, um diese Sushi-Rollen zu rollen, welche Farben hat es, wo kommt es her, welche Musik vielleicht aus diesem Land
kommt. Du systematisierst das Ganze eigentlich ein bisschen, woraus dann eben sich deine Ideen transformieren können zu dem Aspekt, mit dem du tatsächlich.
Genau, also deine Farben können dann daherkommen, die Materialien können inspiriert sein, deine Modenschau kann von mir aus von der Musik oder von irgendeiner, also wie Sushis auf einer Platte angeordnet sind, daraus könnte eine Choreografie entstehen. Mhm. Also das ist diese Art, also es ist schon eine sehr umfangreiche Recherche, die man, glaube ich mal, grundsätzlich in England betreibt, um dann Ideen so weit wie möglich daraus zu schöpfen. Ne? Und dass sie aber auch untereinander einen Zusammenhang haben und gleichzeitig vielleicht sogar dann im Schritt weiter noch wieder gebrochen werden, indem diese Recherche mit was anderem gepaart wird oder ergänzt wird, um das Ganze aus seinem originalen Stoff herauszulösen. Ne? Weil sonst, ja.
Und nach dieser Grundausbildung bist du übergewechselt, aber in die Mode und hast dich spezialisiert quasi.
Genau, und dann, also und während diesem Foundation-Kurs hast du dann die Möglichkeit, eine Mappe zusammenzustellen, die dann schon also mehr ausgerichtet ist auf den eigentlichen Zweig, für den du dich bewerben möchtest. Also in meinem Fall dann eben Modedesign.
Und war das dann immer noch irgendwie sehr afrikanisch beeinflusst oder hat das noch eine Rolle gespielt oder hattest du erstmal abgehakt, das Thema?
Also wenn ich da an die Mappe denke, ich kann mich erinnern, ich hatte da 80 Blätter drin. Diese Mappenformate waren damals so, dass man sehr großflächig gearbeitet hat. Und da war sicher was Afrikanisches drin, aber ich kann mir jetzt nicht so erinnern, spezifisch. Ich habe diese Mappe auch leider gar nicht mehr. Aber da waren jetzt gar nicht so sehr die Modedesigns drin, sondern einfach eher so eine Reflexion von den ganzen Arbeiten, die man über das ganze Jahr gemacht hat. Ja. Also wie gesagt, bei mir war das sehr zeichenlastig im Sinne von, also so eine Grundausbildung auch perspektivisch zeichnen oder Modeakt zeichnen war so eine Sache auch.
Was ist Modeakt zeichnen?
Ja, Modeakt zeichnen ist das dann eben kein nacktes Aktmodell, sondern ein bekleidetes, das dann schon ein bisschen aufwendiger angezogen ist.
Ach, ich dachte, Akt heißt schon immer nackt.
Ja, Akt heißt eigentlich auch nackt. Also Live-Drawing heißt das halt in England, aber ich wüsste jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Gerade Modezeichnen wahrscheinlich.
Wir nennen es einfach mal so.
Na genau. Also du bist halt mit einem Live-Modell im Studio und das macht man sicher hier mittlerweile auch oder vielleicht damals auch schon. Auf jeden Fall geht es darum, dass du das Modell in verschiedenen Posen natürlich auch zeichnest, möglichst jetzt keine Posen, die man jetzt unbedingt kennt oder die man so annimmt, das sind Modeposen. Ja.
Aber damit man die Mode selber visualisieren kann in echt.
Quasi. Ja, die Mode und auch den Charakter hinter dem Modell, die Atmosphäre, den Raum. Und was sich auch noch auszeichnet, ist, dass diese Posen sehr schnell gehandhabt werden. Also du zwischen eine halbe Minute, eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten.
Also du skizzierst wirklich im Prinzip.
Ja.
Ja.
Und dann auch also mit verschiedenen Techniken, mit der rechten Hand, mit der linken Hand, blind. Also da wird man so. Naja, das ist wirklich also sehr experimentell.
Technisch, aber auch sehr technisch.
Ja,
oder?
Auch sehr technisch. Ja.
Und wie lange ging dann die Modeschule tatsächlich? Du hattest ein Jahr lang die Grundausbildung erstmal, was sehr nach Militär klingt, und dann hattest du die Modeschule?
Ja, die Modeschule, also am St. Martins war ich dann für 3 Jahre und dann war ich nochmal 2 Jahre am Royal College für meinen Masters.
Das ist schon eine richtig solide Ausbildung, muss man sagen. Ja?
Dafür sind wir Deutschen ja bekannt.
Ja, gut. Aber du hast dich ja für Freaky England entschieden und gegen die gute bodenständige Gewandschule in Hamburg am Ende. Weil die Gewandschule sich ja gegen dich entschieden hat eigentlich. Aber es scheint ja wirklich so, als war das auch Topsuchdeckel. Also du wärst halt auch völlig fehl am Platz gewesen dann in Hamburg eigentlich.
Ja, das glaube ich schon. Also das war im Endeffekt dann mein Glück, dass ich nicht genommen worden bin. Ne? Beziehungsweise ich bin dann sogar im Endeffekt noch genommen worden im Nachgang, weil ich doch so irgendwie den Nerv hatte, mich da zu beschweren mit diesem unsoliden Lebenslauf und so und hatte dann da eben nochmal hingeschrieben, dass ich das jetzt schon ganz schön dreist finde. Und die haben mich dann im Nachrückverfahren dann noch angenommen, aber ich war dann schon in England. Ja? Also von daher.
Was für Jobs hast du denn gemacht, als du aus der Modeschule dann rausgekommen bist? Bist du in England geblieben?
Nee, also mein erster Job, der war dann tatsächlich in Italien. Also in England ist es ganz gut, dass diese bekannten Modeschulen sind ja sehr stark mit der Modeindustrie verknüpft. Und ich hatte dann die Möglichkeit, also mit meiner du hast eine Abschlussshow, die dann auch öffentlich ist, also wo du deine Kollektion präsentierst. Und dort wurde ich dann von einer italienischen Firma sozusagen abgeworben. Alberta Ferretti ist die damals, oder die gibt es ja auch heute noch. Und das war dann eigentlich mein erster Designjob. Ja. Als Junior-Designer war ich dann 2, 3 Saisons in den Marken, in der Emilia Romana in Italien, also nicht in Mailand. Es ist interessanterweise auch so viele italienische Modefirmen, also die auf dem Designer-Level, die sind gar nicht in Mailand, wie man oft vermutet, wo sie zwar ihre Shows haben und also während der Fashion Week, sondern sind auf dem Land irgendwo, weil das in Italien diese Designfirmen oft stark mit ihren Produktionsstätten verkuppelt sind. Mhm.
Und die sind natürlich die außerhalb, sind Land, billiger, ja, genau. Und so. Ja, ja. Aber du musst mir kurz helfen, wo ist das dann genau? Irgendwo, also Norden nehme ich an, aber.
Nee, das ist so in der Mitte ungefähr, auf der Adria-Seite.
Mhm. Ah, auf der Adria-Seite.
San Giovanni di Marinano, kann ich mich noch erinnern.
Aha. Da war ich noch nie. Adria-Seite war ich nur Venedig. Technisch
Venedig?
Gesehen. Technisch gesehen klar. Adria-Seite.
Ja, das ist ja auch, ich fand das auch spannend, weil ich hatte natürlich ein bisschen so das Image von Rimini und da ist das nämlich in der Nähe.
Ah, okay.
Und 70er Jahre Rimini und das war ja, also nicht, da waren ich als Kind nicht, aber das war so, hatte ja einen bestimmten Ruf oder so ein bestimmtes Flair und ich dachte mir, echt, jetzt komme ich in meinem Leben nochmal nach Rimini. Also da wäre, weißt du, aus der Familientradition her wäre das jetzt nicht so der Ort gewesen, wo wir damals hingefahren wären. Aber ich fand es dann irre spannend, weil das schon so einen verblassten Glamour irgendwie hatte. Mhm. Also im Sinne von, da ist ja auch so eine Filmstadt auch. Also ich weiß jetzt nicht mal, wie sie heißt, aber wo halt viele von Teile der Fellini-Filme auch gedreht worden sind. Und alles hat für mich aus London kommend ausgesehen wie Gina Lollobrigida und Sophia Loren, also so wie die Frauen also sich schminken und aussehen, ja. Es war für mich eine komplett andere Welt, der ich aber mit so einer Liebe zu Europa irgendwie auch begegnet bin. Ja. Das ist ja auch einfach ganz anders. Ja. England oder London begreift sich ja nicht als europäisch unbedingt. Ja. Also man spricht ja auch immer vom Kontinent, vom Kontinentaleuropa. Ja.
Ich finde aber, Italien hat auch, wenn man wirklich mal außerhalb von Mailand und Venedig und also von diesen großen Städten ist und Rom und so, es ist ein wildes Land irgendwie, weil es ist irgendwie fast ein Entwicklungsland, vor allem umso weiter südlich man kommt. Ich bin letzten Sommer komplett durchgefahren von Sizilien hoch dann, allerdings auf der Mittelmeerseite. Und diese Veränderung da zu sehen, von Kilometer zu Kilometer, wie man da weiterkommt und eben dieses, was du auch sagst, dieses Verblasste, weil halt, also gerade im Süden ist ja schon so wenig irgendwie und so viel verrammelte alte Hotels und solche Sachen. Und als Deutscher oder wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, ist es schon, es wirkt so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es wirkt so wie aus, als wären zwei Welten zusammengeschmissen, finde ich manchmal.
Welche zwei Welten?
Einmal so dieses, was man vielleicht so als nordeuropäisch klassifizieren würde und dann aber andererseits irgendwie sowas wie Sizilien mehr, was ja wirklich, Sizilien ist ja nicht Italien irgendwie so gefühlt, sondern es ist so viel ländlicher und noch ein bisschen wie aus einem anderen Jahrhundert.
Ja, ich meine, der Norden und der Süden sind halt auch in diesem Land, also in Italien sehr, sehr unterschiedlich geprägt, auch von den Kulturvermischungen her. Also in Sizilien, da hast du ja schon Einflüsse auch von Nordafrika.
Voll.
Und im Norden halt dann eher so von den Alpen hier, ja. Tirol und so weiter. Ja, aber es hat sowas, also ich meine, ich war ja dann im Endeffekt, zu der Zeit war ich 6 Jahre in London. Insgesamt war ich ja 25 Jahre in London. Aber nach meinem Studium war ich dann schon sehr so geprägt von der, also visuell und von meinem Modeverständnis ja von London aus, ja. Und das fand ich dann schon spannend, also wieder eine andere Kultur zu erleben und deren Schönheitsideale zu erspüren und zu erkennen und vor allem auch da drin dann zu arbeiten. Ich hatte mich damals immer gewundert, warum Alberta Ferretti mich über meine Kollektion da angeworben hat, weil ich das überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Ähnlichkeiten gesehen oder verstanden, warum sie das, diese Art der Arbeit bei sich integrieren möchte, weil das ist ja eigentlich dann das Ziel, wenn man den Junior Designer anheuert, dass der was Neues mitbringt, aber das einbettet in die Ästhetik, die schon besteht. Ja. Aber ich, ja.
War, hätte es außer Italien, Frankreich wäre wahrscheinlich noch eine Option gewesen, oder? Aber ich meine, du warst schon in London und dann gab es ja eigentlich, gibt es nur noch dann Paris und Mailand oder halt Italien, England, Frankreich, oder? Modisch gesehen.
Ja, und New York halt.
Ja, aber das wäre natürlich ganz woanders gewesen dann.
Ja, ich war auch mal ein halbes Jahr lang in New York für den Launch von so einer kleinen neuen Denim, also Denim Couture Brand. Aunt hieß sie damals. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Szene. Also ich bin eigentlich, also ich habe auch jetzt in meinem Modedesign-Karriere jetzt nicht unbedingt zu den klassischen Weg bin ich da nicht gegangen. Ja. Ich hatte eben diesen Job in Italien erst, dann bin ich zurück nach London, habe dort dann angefangen, Freelance zu arbeiten für verschiedene Firmen. Dann kam eben dieser Job in New York, dann bin ich wieder zurück. Also eigentlich habe ich immer London als meine professionelle Basis gesehen und bin dort geblieben, weil durch mein Studium sich dort auch natürlich die meisten Kontakte innerhalb meiner Branche ergeben haben. Ja. Also in Paris habe ich nie gearbeitet. Ich habe dann später, durch diese Freelance-Jobs, die ich gemacht habe, ich habe dann unter anderem mal zum Beispiel für so eine Tochterfirma von Vitra Design so ein Merchandising-Projekt gemacht über ein halbes Jahr, wo ich für die so eine Messe ausgestattet habe. Ja. Die haben ihre Produkte in dieser Messe ausgestellt und ich sollte quasi 6 verschiedene Shop-Interiors gestalten, wo ihre Produkte, welches eben so Shop-Fittings waren, also Regale und was weiß ich, die halt in so ein fantastisches Setting zu setzen. Ja. Das Thema war dann, glaube ich, alles in Wonderland oder so. Und ich habe dann von London aus halt diese Räume ausgestattet, habe da auch Kleider nähen lassen. Also das Budget war sozusagen in der Größe einer Kollektion, die sie normalerweise leasen würden. Also für so ein Vitra-Produkt gibt es ja dann entsprechende Level in der Bekleidung und anstatt jetzt eine Prada-Kollektion zu leasen oder sich zu leihen, hat man dieses Budget dann mir gegeben, um das eben in einem eher kreativen Rahmen umzusetzen. Ne?
Weil du hast so viele Sachen gemacht und so viele unterschiedliche Sachen und auch an so vielen unterschiedlichen Orten. Und nach wie viel dann, 25 Jahren?
Ja.
War das dann so ein richtiges Nachhausekommen, hier nach München zu gehen und dann nicht nur nach München zu kommen, sondern auch die heimische Mode quasi oder den aus dem alpinen Raum dann irgendwie aufzugreifen. Mhm. Es klingt ja ein bisschen so, als wäre es irgendwie so ein erst die Flucht und dann das Zurückbesinnen.
Naja, jetzt bin ich froh, dass wir doch irgendwie noch zu dem Punkt kommen, weil ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, jetzt, weil es kennt ja eigentlich keiner, was ich mache oder noch nicht so viele Leute. Deswegen ist echt jetzt ganz interessant, mal kurz das auch anzuschneiden. Also es ist tatsächlich so, dass ich, was war jetzt die Frage, warum ich quasi eigentlich nach München zurückgekommen bin?
Ja, oder vielmehr eigentlich, ob du auch das Gefühl hast, dass es nach Hause kommen ist oder so ein Zurückbesinnen, weil offensichtlich hattest du da vorher ja nicht die größte Heimatverbundenheit eigentlich.
Ja, es ist, also es war wirklich so, ich weiß es nicht, ob es so ein Zurückkommen wirklich ist. Ja. Also ich bin aus London irgendwann. Also ich wollte dann irgendwann was Neues machen. Ja. Es hatte sich eigentlich alles so ganz schön eingespielt, an der Uni arbeiten, Freelance arbeiten, 50-50 über dann, wie gesagt, 25 Jahre mehr oder weniger. Aber ich wollte auch nochmal was anderes machen. Ja. Und ich wollte auch nochmal einen Ortswechsel und ich wollte aber nicht jetzt in einen Ort ziehen, wo ich nochmal eine neue Sprache lernen muss oder so. Also ich wollte. Und dadurch, dass ich ja eigentlich als erwachsener Mensch nie in meiner Heimat, sagen wir mal, gelebt habe, habe ich mir gedacht, naja, es ist eigentlich ja auch ein spannendes Land. Ja. Warum gehe ich jetzt nicht nochmal sozusagen in meine Heimatstadt, in Heimatland? Und aus persönlichen Gründen natürlich auch. Ja. Also meine Familie ist ja jetzt auch schon älter, also meine Stammfamilie, meine Mutter lebt noch und diverse Tanten, viele Tanten und Cousinen und irgendwie da ist schon so ein Gefühl der Zugehörigkeit auch, ja. Das ich vielleicht noch mal erleben möchte, bevor die auch alle mal gehen. Ja. Die sind jetzt auch alle über 80 oder so. Also das so jetzt mal aus persönlichen Gründen. Und dann, als ich dann hierher kam, das war ja eigentlich während dem Lockdown, Es war jetzt nicht wegen dem, also wegen Corona oder Brexit oder so, sondern während dieser Zeit. Ich hatte mich entschlossen, ich mache jetzt mal ein Jahr Sabbatical und das mache ich jetzt in München und da überlege ich mir dann, was der nächste Schritt ist. Ja. Und in diesem Jahr, in dieser Abgeschlossenheit, weil wir ja auch viel im Lockdown waren und so, da machst du ja so einige Gedanken und ich habe mir dann natürlich überlegt, in dieser Zeit, die wären nämlich eigentlich zum Reisen vorgesehen gewesen, aber das ging dann so nicht so richtig, ja. Und in dieser Zeit habe ich mir überlegt, ja, ich möchte gerne in meiner Branche bleiben, aber was habe ich jetzt noch nicht gemacht in dieser Branche? Ich habe im Theater gearbeitet, im Film, in der Mode, in verschiedenen Ländern. Aber was ich halt nie gemacht habe, war meine eigene kleine Brand. Und eine Herausforderung möchte ich auch und das ist es ja auch, eine Herausforderung. Ja. Und wenn du dich dann entscheidest, deine eigene Brand zu machen, dann geht es natürlich auch was darum, also die DNA dieser Brand zu erstellen. Ja. Um was geht es denn? Ja? Und natürlich habe ich dann auf mein Leben zurückgeblickt. Was hat mich jetzt als roten Faden durch meine Karriere hin begleitet, aus meiner eigenen Interesse? Ja? Auch wenn ich immer für andere oder viel für andere Firmen gearbeitet habe. Was ist denn das, wo ich selbst immer persönlich zurückgekommen bin? Und das war dann eben dieses historische Kostüm oder auch das Volkskostüm aus anderen Ländern. Und jetzt, wo ich hier in München bin, habe ich mir gedacht, naja, jetzt schaue ich mir mal wirklich konkreter an, was denn das historische Kostüm aus meinem Lebensraum, ja, aus diesem alpenländischen Raum ist. Ja. Und in diesem Sabbatical-Jahr bin ich dann, soweit es ging, halt viel rumgereist in der alpenländischen Region, also in Heimatmuseen, in Garmisch, in Mittenwald, also viele Orte, ja, und auch in Österreich und so weiter und so fort. Und habe mich dann eben so mit dieser Volkskunst, die mich ja in anderen Ländern auch anzieht und ich mir da ja auch anschaue, habe mich damit eben beschäftigt und bin dann halt auf so viele Recherchen gestoßen oder so viel Recherchematerial, was da eigentlich in diesen ganzen Museen und Archiven brach liegt. Keiner beschäftigt sich damit, habe ich zumindest so den Eindruck. Ja. Oder sagen wir mal, in der modernen oder zeitgenössischen Designwelt beschäftigt sich kaum jemand damit. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist es eigentlich. Also das ist es erstens mal, weil es mich persönlich selber interessiert und zweitens mal, weil es auch so ein vergessener Teil unserer Kultur ist, der weder im Ausland bekannt ist. Ja, also wenn ich meinen Londoner Freunden aus der Designszene Recherchen zeige, die sagen, die können es oft gar nicht glauben, ja, wie, was ist also schon allein an Volkskostümen, also jetzt nicht mal nur aus dem Alpenraum, sondern überhaupt aus Deutschland gibt. Ja. Also es ist ganz, also hier habe ich so, das sieht jetzt leider der Hörer nicht, aber da kannst du dir so anschauen, so Recherchen aus dem Turn of the Century. Also das sind Sachen, die sind so unheimlich viel mit Handarbeit versehen und Farben und Handarbeitstechniken und voluminöse Shapes. Also man würde wirklich nicht glauben, das kommt aus Deutschland, sondern aus irgendwelchen nicht westeuropäischen Ländern. Mhm.
Aber meinst du das? Ach, ich weiß auch nicht. Also die Sachen im eigenen Land, glaube ich, die gehen eh immer gerne unter, weil man die irgendwie, ich weiß auch nicht, die sind halt irgendwie doof. Fremd ist immer gut, fremd ist exotisch.
Ja, aber das ist komischerweise bei den Deutschen halt so, ja, weil wenn du zum Beispiel auf die englische Mode guckst, also jetzt nehmen wir mal Namen, die jeder kennt, Vivienne Westwood, der arbeitete ja und ihr Nachfolger nach wie vor stark mit historischen Kostümen als auch Volkskostüm, der Kilt und so weiter und so fort. Oder Simone Rocha, also eine irische Designerin, das irische Bauernkleid und also ganz viele Referenzen aus diesem Volkstümlichen umsetzt. Oder ob es in Spanien der Flamenco-Rock ist und so weiter und so fort. Ja. Also das bei uns hat es natürlich, also ich bin dem Ganzen natürlich schon ein bisschen auf den Grund gegangen und das kann nur damit zusammenhängen, dass wir da ein bisschen so eine historische historisches, geschichtliches Last drauf haben auf unserem Volkskostüm.
Wir dürfen absolut nichts von vor 1945 wiederholen, quasi nicht mal die Mode so ungefähr.
Ja, und das ist halt eigentlich schade, weil das Volkskostüm ist ja viel älter als der Nationalsozialismus. Ja, also der Nationalsozialismus hat leider das Volkskostüm benutzt und also für propagandistische Zwecke genutzt und dadurch eigentlich komplett entehrt. Also wie gesagt, das gibt's in anderen Ländern nicht, diesen Missbrauch an seinem eigenen Kulturgut. Aber so gesehen hat es, Gott, also ob es jetzt die Dirndl oder die Lederhose ist, das hat es ja schon weit vor dem Nationalsozialismus gegeben und ja.
Aber es war natürlich auch, das hat natürlich auch eine Menge geprägt und vielleicht auch eine Menge Antipathie geschaffen. Was ich ja auch immer ja, wieder interessant finde, ist, dass die meisten Leute Frakturschrift mit Nazis gleichsetzen, obwohl die Nazis die Fraktur abgeschafft haben eigentlich und so. Aber es ist halt einfach so, diese alles, was so ein nicht ganz, ganz altertümlich ist, sondern halt dieses Mittending. Und ich glaube, als Mensch funktionieren wir so, dass wir die letzten 30 Jahre sind irgendwie moderne. Vor 300 Jahren, alles davor war Geschichte und alles dazwischen ist irgendwie so ein komischer Mittelbereich, den man nicht so ganz fassen kann. Aber da fällt es halt so mit rein. Da ist unsere Geschichte halt so überlagert.
Ja, also ich meine, das deutsche Volkskostüm gibt es ja sowieso eigentlich so gut wie, also irgendwie gibt es das ja auch nicht, weil es ja auch nicht, also ich glaube, unsere Republik, die ist 150 oder 170 Jahre alt. Also wir sind ja ein relativ junges Land und es gab halt verschiedene regionale Kostüme, die sich untereinander auch beeinflusst, also oder inspiriert haben. Ja, und wie gesagt, also man kann das jetzt nicht alles unter diesen 13 Jahren Drittes Reich abhaken. Ja. Also ich muss sagen, also ein bisschen ist es auch für mich eine Herausforderung. Ja, mir gefällt es natürlich auch ein bisschen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich da einfach einen Sinn und Zweck verspüre, dass dieses Thema ein bisschen an die Oberfläche zu bringen. Und ich finde es eigentlich auch ein bisschen wichtig, ja, weil nur es totzuschweigen bringt, also kann dem Ganzen ja nicht förderlich sein. Ja. Und abgesehen davon, also wie gesagt, vorhin haben wir darüber gesprochen, dass ich diese vielen verschiedenen kulturellen Einflüsse in meiner Arbeit eigentlich auch haben könnte und auch habe, unweigerlich, weil ich in diesen vielen Ländern gelebt habe. Aber es ist ja auch bekannt, dass es seit einigen Jahren diese Debatte der Cultural Appropriation, wie sagt man auf Deutsch?
Ich glaube, das haben wir eingedeutscht einfach.
Okay, Cultural Appropriation. Die besteht ja auch. Und das waren natürlich auch meine Überlegungen, als ich mich so für das Grundthema entschieden habe. Weil ich bin ja eigentlich wenn man mich jetzt als Deutsche Designerin bezeichnen möchte oder als westeuropäische Designerin, wäre es ja nicht gerade salonfähig, mich jetzt mit Kulturen oder an Kulturen der südlichen Halbkugel zu bedienen. Und gleichzeitig bin ich eigentlich aufgefordert, mich, wenn jetzt historisches Kostüm der Leitfaden meines Designansatzes ist, dann bin ich ja dazu aufgefordert, mich damit auch auseinanderzusetzen.
Das heißt, dir ist gar keine Wahl gelassen eigentlich.
Ja, genau so habe ich mich das. Naja, aber ich meine, also auch jetzt mal innerhalb der deutschen Mode. Ja, also schauen wir uns das an. Wer ist jetzt international groß geworden oder tätig oder hat oder ist anerkannt? Ja? Die meisten Designer, also die mir jetzt, sagen wir mal die renommierten, ja, ich kenne natürlich jetzt nicht jedes kleine Designlabel in Berlin oder so, ja, aber sagen wir mal Jill Sander oder Bless, so ein bisschen mehr avantgardistischer. Das ist natürlich verbunden mit Minimalismus. Und Minimalismus ist ja wirklich wahrscheinlich die erste und die letzte anerkannte deutsche Designschöpfung, ja, die nach wie vor die internationale Designlandschaft beeinflusst und geprägt hat in erster Linie und auch sehr anerkannt ist und das weltweit. Und ich finde Minimalismus auch toll. Ja. Aber ich muss auch sagen, warum gibt es jetzt keinen anderen Designansatz in der deutschen Mode. Ja. Das ist so, es ist so schon eine sehr strenge Angelegenheit auch. Ja. Also alles, was so ein bisschen zu viel Farbe hat oder überhaupt Farbe hat, ja, oder ein dekoratives Element wird, da fürchtet man sich schon fast davor. Ja. Also das, oder es wird irgendwie oder es wird dann gewertet. Ja. Also von wegen, es ist dann, keine Ahnung, also wie würdest du jetzt sagen, dass das gesehen wird?
Du meinst deutscher Stil?
Ja, dass der, also die, ich frage mich, warum da nicht mehr an Variation da ist. Ja?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube immer, dass die Variation, ich meine, die Variation besteht natürlich immer, aber halt außerhalb des Mainstreams. Und ich glaube, Mainstream ist halt einfach Mainstream. Es gibt halt immer so Richtungen, in die alles läuft für 10, 20, 30 Jahre und dann wechselt es wieder ein bisschen. Und ich glaube schon, dass das viel von der Kultur tatsächlich geprägt ist. Und Deutschland ist halt ein relativ strenges Land mit guter Arbeitsmoral und arbeitsschaffenden Maßnahmen und der Hamburger Gewandschule, die einen lückenlosen Lebenslauf möchte und sowas. Ich glaube, das steckt halt schon in uns drin auch zu einem gewissen Grad. Und ich meine, nur weil...
Diese Strenge, meinst du?
Ja.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Und ich glaube, dass die auch viel von Klima oft auch beeinflusst wird. Also ich glaube, wenn in kälteren Ländern sind die Leute meistens fleißiger, weil sie sonst erfrieren und vielleicht auch ein bisschen strenger als in wärmeren Ländern und so. Weißt du, wir sind ja auch nur Fleischroboter, die halt programmiert werden durch unsere Umgebung.
Naja, ich meine, so gesehen ist Deutschland ja auch kein Modeland, also oder nicht, also jetzt die jetzt da so die Führung inne hat. Deutschland ist halt bekannt oder hat sehr viel entwickelt im Produktdesign, würde ich jetzt mal sagen, Auto, also Automobil natürlich auch. Aber Mode ist jetzt nicht so das ist jetzt kein Zentrum für die Modeschöpfung. Ne?
Aber man kann ja auch nicht in allem. Ja, Vorreiter klar. sein. Oder? Und ich meine, Mode ist ja, es klingt immer so, als wäre Mode irgendwie so ein Grundpfeiler einer Existenz oder so. Aber Mode ist ja auch nur ein Hobby, wenn man ganz ehrlich ist. Ich meine, es ist schön, dass wir alle irgendwie so aussehen können, wie wir wollen und damit vielleicht was ausdrücken können und so, aber
Meinst du jetzt, Design ist ein Hobby generell oder Mode im Speziellen?
Ja, Design schon auch. Ich meine, es ist immer ein Luxus natürlich, ja, dass man Dinge überhaupt über ihre Form hinaus gestalten kann, ist ja ein Luxus eigentlich, würde ich sagen. Ja, erstmal muss man ja schauen, dass eine Funktion da ist. Erstmal muss ich schauen, dass ich nicht erfriere, wenn ich auf die Straße gehe. Und dann, wenn ich noch ein bisschen Zeit übrig habe, dann kann ich schauen, dass ich vielleicht den Walrossmantel, den ich gerade von dem Tier abgezogen habe, vielleicht auch noch irgendwie eine bestimmte Form schneide oder sowas. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Deswegen meine ich, das ist ein Hobby, ist ein Luxus, oder?
Naja, also ich weiß nicht, das kommt jetzt auch auf den Kulturkreis an, also indem man innerhalb dessen man das anschaut, also eine Italienerin, die hängt sich, glaube ich, all ihr Vermögen um den Hals beziehungsweise an den Leib, bevor sie an ihr Haus denkt, während ja, die deutsche Frau dann schon eher, also
vernünftig ist. Erst den Vitamix kauft, bevor sie dann...
So. Also ich weiß, also das empfinde ich jetzt als Modedesignerin hier auch ein bisschen teilweise, also jetzt bedrohlich ist es vielleicht zu groß ein Wort, aber ein bisschen unangenehm manchmal, ja, dass der Mode so ein bisschen was Verschwenderisches oder Frivoles nicht untergeschoben, aber es ist so entgegengesetzt der Freude, ja. Also weißt, in Frankreich oder auch in London, ja, so, da spart sich der Modestudent, das ist natürlich ein bisschen Klischee in der Modebranche, aber der isst dann lieber 2 Wochen nicht, damit er sich irgendwie im Sales die Prada-Schuhe kaufen kann.
Ja, und der passt auch noch in die kleinere Größe.
Ja. Dann, ne? Nee, aber so, also, es ist so ein bisschen, also die Freude oder das Genießen, das darf der Mode nicht so anhaften, habe ich manchmal so das Gefühl.
Und deswegen auch die Strenge dann.
Und deswegen auch die Strenge.
Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach generell ein deutscher Zug dann irgendwie vielleicht, der sich da halt mit manifestiert. Aber ich finde es total cool, weil ich hätte dir angedichtet vor diesem Treffen heute, dass du irgendwie geflohen wärst aus aus München, du fandest es doof hier und dieses Zurückkommen war jetzt irgendwie so, ich weiß auch nicht, vielleicht schwierig oder so. Aber es scheint so, als wärst du einfach, du warst unterwegs, weil du es schön fandest, woanders hinzugehen, nicht weil du es doof fandest, da wo du herkamst.
Nee, aber also stimmt eigentlich, ja. Also zu einem gewissen Grad haben wir Deutschen und ich auch, also und ich damals als Jugendliche schon ein bisschen so, woanders ist es immer besser.
Aber ja, das hat man immer.
Aber das haben
the grass is always greener on the other side.
Nee, aber ich verstehe mich auch, also ich empfinde mich auch so, weißt du, nach 30 Jahren im Ausland und dann dein ganzes Erwachsenenleben, da, du bist da nie, also wieder komplett integriert in dem, wo du mal hergekommen bist. Das hat das einfach mit sich. Und andererseits für meine Arbeit ist es zum Beispiel, genieße ich das auch, weil ich eine bestimmte, ich schaue schon durch die Augen einer Fremden irgendwie auch auf meine eigene Kultur zurück. Ja. Und das beinhaltet auch eine bestimmte Freiheit, ja. Also, oder diese Distanz. Ja. Also eine Freiheit, um damit dann auch umzugehen und es auch weiter zu transportieren zu anderen Menschen, also durch Design natürlich und auch zu anderen Kulturen. Ne?
Ich würde sagen, ich setze mich jetzt auch nochmal mit meiner Geschichte ein bisschen auseinander und werde jetzt nochmal meiner alten Schule dann vorbeilaufen.
Vielleicht kennt dich ja noch jemand.
Oh Gott, ich hoffe nicht.
Ja, vielen Dank.
Das war's.
Es hat schön, es hat Spaß gemacht.
Mir auch. Ja.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.